Ja, was wollen wir heute tun? Bevor wir uns wieder in die Niederungen von SQL und solchen schmutzigen, praktisch nutzbaren Sprachen begeben, wollen wir uns noch ein bisschen in den hehren Sphären der Mathematik bewegen. Sie merken, ich versuche ein bisschen Werbung dafür zu machen, kommt da nicht immer ganz so gut an. Wir hatten vorgestern war es erst am Dienstag, ich hatte Ihnen versucht, die Relationenalgebra schon ein bisschen nahe zu bringen, als einen Ansatz, wie man, eigentlich ist das schon registriert, die Relationenalgebra nahe zu bringen, ein erster Ansatz, wie man sozusagen in die Trickkiste oder den Werkzeugkasten der Mathematik greifen kann, da wir ja im Relationenmodell es mit Mengen zu tun haben, mit diesen mengenorientierten Operationen der Relationenalgebra. Sie erinnern sich, Vereinigung, Differenz, kartesisches Produkt und dann diese beiden Spezialoperatoren aus dem Relationenmodell, Selektion und Projektion. Damit kann man schon sehr viele Anfragen formulieren. Wir hatten so im Vergleich zu SQL gesehen, dass wir zumindest die Kernfunktionalität von SQL schon mal abgebildet haben auf diese Operatoren. Und der ganze Sinn und Zweck ist natürlich irgendwann zu sagen, okay, SQL ist eine sehr syntaktik-sugared Sprache, die alles Mögliche an Konstrukten bietet. Das ist für eine, könnte man sagen, Grundsatzüberlegungen, Grundsatzdiskussionen ein bisschen schwierig handhabbar. Da sind wir viel besser dran, wenn wir so eine kleine, kompakte Sprache haben, auch wenn sie sich einer Notation bedient, die für den praktischen Einsatz vielleicht nicht wirklich geeignet ist. Ich kann schon mal vorwegschieben, was ich noch nicht gesagt habe, glaube ich, am Dienstag. Die Relationenalgebra findet sich zwar an der Schnittstelle keines relationalen oder auch irgendeines anderen Datenbanksystems, aber sie findet sich fast innen drinne in jedem relationalen Datenbanksystem. Die Systeme arbeiten meistens so, ich habe Ihnen ja mal so eine ganz grobe Architekturskizze gezeigt. Da stecken Sie natürlich oben als Benutzer oder als Programm SQL rein, dann wird das analysiert, übersetzt und dann soll ein effizienter Ausführungsplan generiert werden. Und die Relationenalgebra, eine Variation davon, wenn wir ehrlich sind, wird intern verwendet. SQL wird zunächst mal in so eine algebraartige Notation übersetzt. Dort wird dann geschaut, wie lasse ich das am besten ausführen, je nachdem, wie meine konkreten Speicherungsstrukturen zurzeit gerade aussehen. Und dann wird ein ausführbares Programm generiert, was dann diese Anfrage beantwortet. Also innen drinne im relationalen Datenbanksystem findet sich tatsächlich sowas wie diese Relationenalgebra. Bisschen aufgebohrt, damit sie alles von SQL kann. Diese Lehrbuch-Relationenalgebra, da sie eben vor allem den Grundsatzüberlegungen dienen soll, kann jetzt nicht wirklich alles von SQL abbilden. Okay, aber Algebra hatten wir ja schon für den Augenblick zumindest hinter uns gelassen und ich hatte Ihnen gesagt, da gibt es noch einen anderen Weg, nämlich wir können uns auch der Prädikatenlogik oder der Logik bedienen. Der Logik arbeitet auf Prädikaten. Prädikate sind typischerweise über irgendwelchen Grundmengen definiert, da sind sie wieder, die Mengen. Ja, und wir können auch umgekehrt Mengen mit Hilfe von Prädikaten, Beispiele haben wir schon gesehen, in dieser, wie die Informatiker sagen, Comprehension-Notation oder konstruktive Mengendefinition. Also der kann man sich auch bedienen, dieser Notation. Ja, und Mengen mit Hilfe von Prädikaten, wenn Sie so wollen, manipulieren. Ja, manipulieren nicht im Sinne von den Inhalt dieser Mengen verändern, aber gegeben irgendwelche Mengen von Objekten, wie zum Beispiel den aktuellen Zustand der Datenbank, und dann formulieren wir solche prädikativen Mengendefinitionen und die sollen uns sagen, was will ich denn sehen aus der Datenbank. Also ich definiere Antwortmengen mit Hilfe von Prädikaten über gespeicherten Datenbankmengen. Also ist die Grundidee. So wie hier. Also in der Datenbank steckt eine Menge von Angestellten, Tupel. Das ist eine Menge von Tupeln, so eine Relation. Und für jedes E aus dieser Menge, das diese Bedingung erfüllt, wollen wir dieses E in der Antwortmenge Q1 sehen. Das ist das Äquivalent von Select Stern from Emp, where E-Name gleich Jones. Genau dasselbe jetzt nur in dieser formalen Notation aufgeschrieben. Die Folie hatten wir schon gesehen, also ich muss jetzt nicht jede einzelne Anfrage nochmal anschauen. Wie es im Prinzip funktioniert, habe ich an den Beispielen am Dienstag schon mal erklärt. Wir können es hier nochmal schnell durchgehen. Also da gibt es irgendwelche Mengen, auf die sozusagen vorhanden sind, von denen wir ausgehen können in der Datenbankinterpretation. Das ist halt das, was in der Datenbank gespeichert ist. Dann gibt es diese Notation, irgendein E, eine Variable, eine Tupelvariable soll ein Element dieser Menge sein, Elementtest, kennen wir aus der Mathematik. Diese Elemente der Mengen sind bei uns jetzt immer Tupel, also sowas wie Records oder Strukturen, die aus mehreren benannten Komponenten bestehen. Und wir können auf die einzelnen Komponenten oder Attributwerte eben mit irgendeiner Notation zugreifen. Ich verwende hier die Punktnotation, also e.salary ist das Salary-Attribut des angestellten Tupels e oder dieses Feld des Datensatzes. Da gibt es in der Literatur, wie Sie hier irgendwo sehen, alle möglichen Notationen. Manche schreiben das so, manche so mit eckigen Klammern, manche drehen es auch um und tun so, als sei Salary eine Funktion, die man auf dieses Objekt e anwenden kann und dann kommt halt der Gehaltswert raus. Das hängt davon ab, wie ganz konkret das Relationenmodell dann wirklich vollständig formalisiert aufgeschrieben wird. Braucht uns jetzt im Detail nicht zu interessieren. Das wichtigste Merkmal dieser Relationenkalkülnotation ist, dass man da Quantoren verwenden kann. Also es ist nicht nur einfache Aussagenlogik mit Aussagen und oder nicht, sondern es ist Prädikatenlogik, wo es Variablen gibt, zum Beispiel e, und wo man mit diesen Quantoren, Existenzquantor, es gibt ein E aus dieser Menge oder für alle E aus dieser Menge, und dann geht das natürlich immer mit irgendwelchen Prädikaten über diese E's typischerweise weiter. Also sowas gibt es da. Naja, und dann gibt es irgendwie, dann braucht man irgendeine Art und Weise, wie man angibt in dieser Ergebnismenge, was soll denn tatsächlich ausgegeben werden. Das sind nicht immer ganze Tupel der Datenbank, so wie in dem ersten Beispiel eben. Alle E's, die in der Employee-Relation vorkommen und bei denen die Namenskomponente den String Jones enthält, sondern das kann auch sein, wir wollen nur das Gehalt sehen oder das Gehalt und die Abteilung oder irgendwie sowas. Und dann brauchen wir eine Möglichkeit, in dieser Notation beispielsweise so stand es auf der vorherigen Folie, die Ergebnisse zu konstruieren. Da habe ich am Dienstag gezeigt, das ist das, was wir in SQL in der Select-Klausel hinschreiben. Welche Attribute wollen wir denn sehen oder welche Spalten soll die Antwort der Anfrage uns denn zeigen? Das habe ich jetzt hier der Kompaktheit halber so gemacht. Wenn Sie ein Lehrbuch aufschlagen, fast ein beliebiges, dann wird das dort nicht so stehen, sondern eher so wie hier unten drunter, ein bisschen umständlicher, mit dem ist aber genau das Gleiche gemeint. Ja, da schreibt man dann typischerweise, vor dem senkrechten Strich darf einfach nur eine einzelne Tupelvariable stehen. Das kann dann eine Variable sein, die weiter hinten zum Beispiel mit so einem Quantor auch eingeführt und gebunden wurde. Das kann auch eine sein, die hinten als freie Variable drinsteckt, in diesem Prädikat hinter dem senkrechten Strich, so wie hier. Wir wollen irgendwelche Tupel T ausgeben und wie diese Tupel T aussehen, welche Attribute die haben, das muss man dort dann als Teil des Prädikats explizit angeben. Brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, da kommen wir zu gegebener Zeit nochmal drauf zurück. Es sei hier nur erwähnt, wenn Sie schon mal ein Lehrbuch aufschlagen und ich habe Ihnen ja geraten, das im Laufe des Semesters hin und wieder mal zu tun, dann wird Ihnen das vielleicht auffallen und nicht, dass Sie dann sagen, der erzählt uns ja was ganz anderes, als was hier im Buch steht. Okay, das war die eine Möglichkeit mit diesen Curly Braces, ja, also mit diesen geschweiften Klammern, prädikative Mengendefinition. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, der auch tatsächlich, dieser Ansatz Relationenkalkül lag dieser Sprache Quell, die habe ich mal erwähnt, aus dem Ingress-Projekt, ursprünglich als Relationenmodell erfunden wurde in diesem Papier von Kott. Dann gab es ja, habe ich erzählt, bei IBM ein Projekt, System A, wo man relationale Implementierung ausprobiert hat. Und es gab an der UC Berkeley ein Projekt unter Mike Stonebreaker, wo man das auch ausprobiert hat. In dem IBM-Projekt wurde SQL entwickelt, ursprünglich. Und in dem Ingress-Projekt wurde diese Sprache Quell entwickelt. Das war wirklich 1:1 mit Wortsymbolen dieser Relationenkalkül umgesetzt. Ja, viele Leute sagen auch heute noch, das war eigentlich zumindest aus theoretischer oder formaler Perspektive der bessere Sprachentwurf im Vergleich zu SQL. Aber wie das halt in der realen Welt so ist und in der Standardisierung, es setzt sich nicht immer der bessere Entwurf durch, sondern manchmal entscheidet einfach Marktmacht. Und die war von IBM sicher größer als von der UCB. Das ist jetzt nicht der wirkliche, eigentliche Grund, den weiß heute so rückblickend wahrscheinlich kaum mehr jemand, der nicht beteiligt war. Aber so ist es halt. Okay, Klammer zu. Also Quell gab es eine sozusagen mehr oder weniger 1:1 Umsetzung dieses Relationenkalküls. Das gab es also zumindest früher mal wirklich als Schnittstelle eines zumindest prototypischen relationalen Datenbanksystems. Okay, in diesem mathematischen Werkzeugkasten, selbst in der Ecke, wo die ganze Prädikatenlogik sich befindet, da finden wir noch ein zweites Werkzeug, was wir auch verwenden könnten und was Leute auch verwendet haben und immer noch verwenden, um Datenbankanfragesprachen um eine Fundierung für Datenbankanfragesprachen zu finden und daraus eine abzuleiten. Und das ist also immer noch Prädikatenlogik, jetzt aber nicht solche prädikativen Mengendefinitionen, sondern Ableitungsregeln. Was ist eine Ableitungsregel in der Logik? Das ist sowas wie, ich schreibe es mal hier drauf, also eben haben wir sowas gesehen wie Klammer auf, Menge aller Tupel t, für die gilt, bla bla bla. Und das ist ein Prädikat und das können wir auch als Anfrage interpretieren, indem wir sagen, naja, das sagt dem Datenbanksystem, berechne diese Menge und zeig sie mir an. Und eine Ableitungsregel ist sowas wie, ich schreibe es erstmal in einigermaßen natürlicher Sprache hin, wenn a und b, dann C. Und A, B, C sind irgendwelche Prädikate. Ja, typischerweise, wenn es Prädikate und nicht nur Aussagen sind, dann haben die irgendwelche Parameter oder Variablen. Zum Beispiel, wenn A von X und B von Y, dann auch C von X und Y. Also wenn heute die Sonne scheint und es nicht regnet, dann sind es wahrscheinlich über 20 Grad, könnte ein Beispiel für so eine Regel sein. Die schreiben die Mathematiker natürlich anders auf. Die schreiben A und B, daraus folgt, gibt es verschiedene Notationen für dieses, daraus folgt etwa so, daraus folgt C. Darüber wollen wir jetzt reden. Das wollen wir jetzt auch als Datenbankanfragesprache verwenden, insbesondere wenn diese Prädikate ABC Parameter haben. Und wie kriegen wir da den Link zu einer Datenbank hin? Naja, wir schreiben erstmal sowas wie, wenn A von A1, A2, A3, also mit Parametern, und B von B1, B2, B3, von mir aus B4, dann C von, und jetzt kommen irgendwelche von diesen A's, B's, vielleicht auch andere Variablen. Und die Vorstellung oder der Link zur Datenbankwelt ist jetzt folgender: C soll wieder so ein Prädikat sein, was für unser Anfrageergebnis steht. Also die wollen wir dann sehen. A und B sind vielleicht irgendwelche Relationen aus der Datenbank, Tabellen. Also wenn in der A-Tabelle irgendein Tupel, irgendeine Zeile vorkommt mit den Attributwerten A1 bis A3 und gleichzeitig in der B-Tabelle irgendein Datensatz mit diesen vier Feldwerten steht, dann wollen wir im Ergebnis C irgendwas davon sehen. So ist die Intuition und dieser Link. Ja? Also wir definieren Prädikate wie C über irgendwelche bereits vorhandenen Prädikate und logische Verknüpfungen derselben. Immer mit solchen Implikationen, wenn dann. Und aus welchem Grund auch immer, hat sich dann eingebürgert, dass man das in dieser Welt, kann man hier sicher blättern, dass man das in dieser Welt aber andersrum hinschreibt. Also wir schreiben nicht aus A und B folgt C, sondern wir schreiben C folgt aus A und B. Aber das ist ja, sagen wir mal, ein rein lexikalischer Unterschied. Okay, das ist also der Link. Und dann sieht das im konkreten Beispiel, habe ich jetzt schon zu weit geblättert, fast. Dann sieht das im konkreten Beispiel so aus, wir stellen uns wieder vor, wir haben so eine Angestellten-Tabelle in der Datenbank gespeichert. Aus dieser formalen Sicht würden wir jetzt sagen, die Datenbank hat die Extension oder eine Extension dieses Prädikats gespeichert. Was soll das nun wieder heißen? Also ein Prädikat mit Parametern, eine Angestelltennummer, ein Name und ein Gehalt kann für eine Wertekombination wahr oder falsch sein. Das ist ein Prädikat. Ja, eine Funktion, die angewandt auf ihre Parameter wahr oder falsch liefert. Das ist ein Prädikat. Und eine Datenbank, die jetzt für ein solches Prädikat, wie das Employee-Prädikat, die Extension speichert, heißt, wir zählen in der Datenbank einfach auf, für welche Wertekombinationen ist dieses Prädikat denn wahr? Also für 7566 als Angestelltennummer, Jones als Name und 7839 als Gehalt ist dieses Prädikat, jawohl, das beschreibt einen Angestellten meiner Firma, wahr. Und wenn irgendeine Wertekombination in dieser Datenbanktabelle nicht vorkommt, dann beschreibt diese Wertekombination eben keinen Angestellten meiner Firma. Das ist die einfache Intuition dahinter. Also wir speichern in der Datenbank das Prädikat erfüllende Wertekombinationen. Kombinationen der Parameterwerte von diesen Prädikaten. Jede Datenbanktabelle speichert die Extension eines solchen Prädikats. Ja, und jetzt können wir mit diesen Ableitungsregeln wie eben C, wenn A und B mit entsprechenden Parameterbelegungen Anfragen formulieren. Und das will ich Ihnen zeigen. Also das ist nur die Interpretation, die ich eben mündlich schon gegeben habe. Diese Parameter-Werte-Kombination erfüllt das Prädikat. Das heißt, diese Werte beschreiben einen tatsächlich vorhandenen Angestellten aus meinem Unternehmen. Okay, und wenn ich jetzt wissen will, so wie vorher, zeig mir alle Angestellten, die mit Nachnamen Jones heißen, dann sieht das in diesem Formalismus so aus wie hier in dieser Zeile. Also wir formulieren eine erste Anfrage, Q1. Das heißt hier jetzt, wir definieren ein abgeleitetes Prädikat, Q1, über diese Ableitungsvorschrift. Q1 ist für irgendeine Kombination einer Nummer, eines Namens, eines Gehalts, möglicherweise noch weitere, das Punkt, Punkt, Punkt ist jetzt nicht Teil der konkreten Syntax. Aber dieses Prädikat soll immer dann erfüllt sein, wenn dieselbe Wertekombination in dieser Extension des EMP-Prädikats vorkommt, also wenn das ein Tupel der Datenbank ist, und wenn diese Variable Employee Name den Wert Jones hat. Ja, genauso wie vorher, auch nicht viel komplizierter, bedient sich jetzt nur einer anderen sozusagen mathematischen Intuition und auch einer bisschen anderen mathematischen Notation. Und so ähnlich, wenn wir jetzt nicht den ganzen angestellten Datensatz, sondern nur das Gehalt sehen wollen, so war ja eigentlich mal ursprünglich die Anfrage, dann schreiben wir eben eine zweite Anfrage, wir wollen nur ein Gehalt sehen. Wenn diese Wertekombination einen Angestellten in der Datenbank beschreibt und wenn der Name Jones ist. Und das können wir jetzt sogar noch ein bisschen kompakter hinschreiben, dass wir hier eine Variable einführen und hier dann sagen, die muss den Wert Jones haben. Das kann man auch kompakter schreiben, indem wir direkt hier diese Konstante hinschreiben. Ja, weil die Interpretation ist ja, hier steht ein Prädikat mit irgendwelchen Parametern. Und Parameter können Konstanten oder Variablen sein. Ja, wenn es eine Variable ist und die Variable taucht woanders nochmal auf, dann ist implizit klar, da muss natürlich derselbe Wert drinstecken. Und die Interpretation ist immer die, wir suchen, ausgehend von der Datenbank, Belegungen für diese Variable SAL, Salary, sodass die eben sich hieraus folgern lassen. Ja, wir suchen in der Datenbank irgendwelche Belegungen für diese Variable und diese und jene, die zusammen mit den möglicherweise anderen dieses AMP-Prädikat wahrmachen, die also als Tupel in dieser Datenbanktabelle vorkommen. Dann prüfen wir noch diese Bedingungen und wenn ja, dann wissen wir aufgrund dieser Herleitungsregel, die hier steht, dann erfüllt dieser Wert von Salary, der hierher kommt, das Prädikat Q2. Das war jetzt keins aus der Datenbank, das haben wir gerade definiert. Und die Interpretation dieser Schnittstelle oder die Intuition ist so, wenn wir diese Anfrage stellen, dann zeigt uns das System als Antwort alle Werte von Salary, die dieses Prädikat Q2 erfüllen, wahrmachen. Und auch sowas wie ein Join kann man auf diese Art einfach formulieren, wie in diesem dritten Beispiel hier. Wir wollen, das ist das Gleiche, was wir schon mehrfach hatten, wir wollen die Namen und Gehälter sowie die Abteilungsnamen von Angestellten, die zwischen 3.000 und 5.000 verdienen. Und die Anfrage ist jetzt genauso einfach wie in den anderen Formalismen zu formulieren. Wir suchen Variablenbelegungen für diese Variablen, die also ein Tupel der Angestellten-Tabelle sind und Belegungen für diese Variablen, die ein Tupel der Department-Tabelle sind. Das Gehalt, was hierher kommt, muss zwischen 3.000 und 5.000 liegen und dann wollen wir den Angestellten-Namen, der steht hier, den Department-Namen, der kommt hierher und dieses Gehalt, Salary müsste das heißen und nicht S, also SAL müsste da stehen, das wollen wir dann im Ergebnis angezeigt bekommen. Okay? Haben Sie die Intuition verstanden? Ist nicht schwer, oder? Gut. Also, man kann auch solche prädikativen, solche Ableitungsregeln, also das hier wäre eine Ableitungsregel, wann ist dieses Prädikat wahr? Immer dann, wenn die rechte Seite wahr ist. Und wann ist die rechte Seite wahr? Naja, wenn wir eine konsistente Variablenbelegung für die da drin auftretenden Variablen aus der Datenbank, das ist der Link, finden, die diese rechte Seite wahr macht. Und dann übernehmen wir die Variablen, die da von der rechten Seite kommen, in die linke und zeigen die als Ergebnis an. Okay, diese Sprache oder dieser Ansatz, der ist auch tatsächlich in implementierten Systemen umgesetzt. Also es gibt wirklich Datenbanksysteme, die heißen meistens logische oder deduktive Datenbanksysteme. Deduktiv, weil das so Ableitungs-Deduktionsregeln sind, die man da verwendet, um Anfragen zu formulieren. Also ein deduktives Datenbanksystem ist ein relationales Datenbanksystem mit so einer Schnittstelle. Diese Systeme bedienen sich dann einer Sprache, die ist halt auch ein kleines bisschen, diese mathematischen Symbole sind dann in Wortsymbole übersetzt, die nennt sich meistens Datalog. Das ist eine Kombination aus Data wie Datenbank und Logic, ja, also eine logische Sprache, Prädikatenlogik, solche Deduktionsregeln werden zur Formulierung einer Datenbanksprache verwendet, ist auch, wenn Sie so wollen, eine Reminiszenz an die Sprache Prolog, hat der Michael Großen-Niklaus die schon mal erwähnt in der anderen Vorlesung? Wahrscheinlich, die einzelnen Köpfe nicken. Prolog ist eine deklarative, nämlich logische Programmiersprache, die nach genau derselben Syntax im Grunde funktioniert. Nur, dass da nicht diese Idee mit der Datenbank hinten dran steckt, jedenfalls nicht primär, sondern die ist als allgemeine Programmiersprache konzipiert. Die gab es schon vorher, die hieß Prolog und deswegen haben die das dann hier Datalog genannt, in Anlehnung daran. Okay, was hier alles steht, habe ich alles schon erzählt oder das meiste jedenfalls. Sie haben es inzwischen auch gelesen wahrscheinlich. Es ist ein Logikformalismus und zwar Prädikatenlogik, nicht reine Aussagenlogik. Die Parameter von Prädikaten haben wir schon gesehen. Was wir nicht gesehen haben in diesen Beispielen sind insbesondere die Quantoren. Hier unten steht es, Quantoren gibt es nicht explizit in Datalog, wie es die auch in Prolog explizit nicht gibt. Implizit sind alle Variablen, die da vorkommen, ganz vorne existenzquantifiziert. Stimmt gar nicht, all quantifiziert. Egal, die sind jedenfalls alle ganz vorne. Natürlich in einer prädikatenlogischen Sprache kann man nicht einfach so, kann man schon, aber dann hat man keine geschlossene Formel. kann man nicht einfach so Variablen verwenden, sondern typischerweise führt man sie ein mit einem Quantor, und das ist hier sozusagen implizit alles ganz vorne dran. Typischerweise ist der Rumpf dieser Ableitungsregeln eine mit und, also konjunktiv verknüpfte Folge von irgendwelchen Prädikaten. Man kann auch Disjunktionen auf verschiedene Arten ausformulieren und so weiter. Es gibt ein paar Dinge. Negation ist ein Problem in all diesen logischen Sprachen, je nachdem, wie die Negation interpretiert wird. Deswegen ist sie hier in der einfachen Form von Datalog verboten. Da gibt es keine Negation. Also ich kann schon hinschreiben, Name ungleich Jones, was ja auch eine Negation ist. Aber in dieser Form ist es noch nicht problematisch. Wenn ich irgendwie allgemein Negationen verwende, dann kann ich in Probleme laufen, die man leicht verhindert, indem man sie grundsätzlich verbietet. Man kann sie wieder erlauben, gibt es jede Menge Arbeiten darüber, wie man sie erlauben kann und was man dann darunter versteht und wie man das interpretiert. Das führt uns jetzt hier zu weit. Ein Punkt, den ich aber betonen möchte, der für uns auch in der Folge bei der Diskussion von SQL im Detail noch interessant werden wird, ist, dass diese Sprache Datalog oder dieser deduktive Datenbanksprachansatz etwas bietet, was die anderen, sprich Algebra und Kalkül, diese formalen Grundlagen, nicht bieten. Nämlich, man kann da sogenannte rekursive Anfragen mit formulieren. Rekursion kennen Sie alle als ein Schlüsselkonstrukt in der Informatik, auch in der Mathematik, aber insbesondere auch in der Informatik, wenn es um Algorithmen geht, rekursive versus iterative Algorithmen und so weiter und so weiter. Was ist Rekursion? In diesem Kontext ein Prädikat, wie zum Beispiel dieses ANC-Prädikat, steht nicht für irgendwas aus Südafrika, sondern steht für Ancestor, Vorfahren. Wir stellen uns vor, wir haben eine Datenbank, da steht die Elternteilbeziehung drin abgespeichert in dieser Tabelle. Es gibt eine Parent-Tabelle in der Datenbank, da steht für eine Person A drin, diese Person ist Elternteil der Person C. Ancestor Child, deswegen sind die Variablen hier so genannt. Und also das steht in der Datenbank. Ja, Adam und Eva sind die Eltern von Kain und Abel, steht da drin, also in vier Tupeln. Adam, Kain, Adam, Abel, Eva, Kain, Eva, Adam. Nicht Eva, Adam, Eda. Also Sie wissen, was ich meine. Ja? Okay. Das steckt in dieser Tabelle drin. Ja, praktisch relevantes Beispiel. Sie gehen auf bahn.de und suchen eine Verbindung von hier nach Stuttgart, weil Sie da zu irgendeinem Konzert gehen wollen oder sonst wohin. Ja, dann steckt bei der Bahn in irgendeiner Tabelle in der Datenbank drinne die einzelnen Zuglaufabschnitte, sage ich jetzt mal, das ist nicht der technische Term, ne? Egal. Also Sie können von Konstanz in den Zug einsteigen und je nachdem, was es für einer ist, hält er das erste Mal schon in Petershausen oder erst in Singen oder wo auch immer. Diese einzelnen Abschnitte stecken in dieser Tabelle drin, so wie hier die einzelnen Abschnitte dieser Ahnenhierarchie. Und was Sie als Anfrage an die Bahn-Website formulieren oder was wir hier als Anfrage an diese Datenbank formulieren, ist, diese Ahnenhierarchie jetzt sozusagen zu verfolgen oder den Zuglauf von hier bis nach Stuttgart zu verfolgen. Das steckt nicht drin in der Datenbank explizit. Explizit stehen nur die einzelnen Abschnitte in der Datenbank, so wie hier explizit nur diese Elternteil Beziehung gespeichert ist in der Datenbank, und wenn wir jetzt alle Vorfahren einer Person C bestimmen wollen, dann sagen uns diese zwei Regeln, wie das geht. Das sind zwei Deduktionsregeln, zwei logische Regeln, die uns genau und unzweideutig definieren, wie dieses Ancestor-Prädikat, wann genau ist eigentlich eine Person A, ein Vorfahre einer Person C, definieren. Und da steht in der ersten Zeile, Person A ist sicher dann Vorfahre der Person C, wenn A Elternteil von C ist. Also wenn A, C in dieser Elternteil-Parent-Beziehung stehen, dann stehen sie auch in dieser Ancestor-Beziehung. Das ist noch einfach. Das könnte ich auch in SQL, in Algebra, in Kalkül hinschreiben, kein Problem. Das hier, die zweite Regel ist rekursiv. Das sehen wir daran, dass das, was gerade definiert werden soll, das Prädikat auf der linken Seite, auf der rechten auch auftaucht. Ja, das ist eine rekursive Regel, so wie die Fakultätsfunktion. Ja, n Fakultät ist n mal n minus 1 Fakultät. Da steht auf der rechten Seite dieser Definitionsgleichung die Fakultätsfunktion, die gerade definiert werden soll. Genau das sehen wir hier auch. Und da steht, eine Person A ist auch dann Vorfahre einer Person C, wenn es irgendeine dritte Person P gibt, von der A ein Kind ist und P ist ein Vorfahre von C. Also Eltern A von Vorfahren P sind auch Vorfahren. Punkt. Mehr muss ich nicht sagen. Damit ist dieses Ancestor-Prädikat oder diese Vorfahrenbeziehung eindeutig definiert. Ja, und das ist jetzt eine rekursive Deduktionsregel aus dem genannten Grund. Und das kann ich ohne Probleme in dieser Sprache Datalog oder ähnlichen, solchen logischen Anfrage- oder Programmiersprachen, kann ich das definieren. Das geht in der Relationenalgebra nicht. Mit dieser Vereinigung Differenz, Produkt, Selektion, Projektion kriege ich das nicht hin. Und mit diesen prädikativen Mengendefinitionen kriege ich es auch nicht hin. Und mit SQL, so wie es lange in der Entwicklung war, bis zur Standardisierung 1999, ging das auch nicht. Also jetzt können Sie sagen, 99, das ist ja ewig her. Da war ich gerade mal, wie alt, 3 Jahre oder sowas oder noch jünger. Was kümmert's mich? Was erzählt er uns hier über antike Historie? Natürlich gab es auch zu dem Zeitpunkt schon Systeme, die das konnten. Aber es war halt noch nicht standardisiert. Heute können es die meisten Systeme und es ist halt seitdem auch standardisiert, wie man das in SQL formuliert. Okay, also das ist eine Besonderheit dieses Ansatzes, formale Grundlagen für Anfragesprachen, dass man hier rekursive Anfragen, manche zumindest, auch nicht alle, hinschreiben kann, während die anderen beiden formalen Grundlagen, Algebra, Kalkül, das nicht können. Okay, ja, vielleicht gehe ich nur auf diesen Punkt noch ein. Jetzt haben wir gesehen an diesem Beispiel, wenn Sie irgendein Lehrbuch aufschlagen und was über rekursive Anfragesprachen und oder Datalog nachgucken, finden Sie mit ziemlicher Sicherheit genau dieses Beispiel mit der Ancestor-Problematik. Jetzt können wir sagen, ja, mein Gott, ist das einzige Problem, was die Datenbanker kennen? Die Vorfahren zu berechnen von irgendwelchen Eltern, die in der Datenbank gespeichert sind. Ja, das ist halt so ein eingängiges, einfach leicht verständliches Beispiel. Ich habe Ihnen ja gerade mit der Fahrplanauskunft versucht nahezubringen, dass es auch wirklich praktisch relevante Probleme gibt, die im Kern zumindest auf das hier zurückzuführen sind. Okay, also Sie glauben mir hoffentlich ein weiteres Mal, dass die Beispiele, mit denen ich Sie hier konfrontiere, halt so stark vereinfacht und abstrahiert sind, dass sie eingängig sind, aber das Kernproblem immer noch zeigen, auch wenn dieses Problem an sich jetzt nicht das ist, auf das die Welt gewartet hat. Solche und ähnliche rekursive Anfragen sind nicht nur irgendwie für die Algebra und den Kalkül und waren es lange für SQL ein Problem, wie kann ich das ausdrücken, sondern sie sind insbesondere auch ein Problem, diese Anfragen effizient zu berechnen. Ja, das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum das ursprünglich gar nicht vorgesehen war. In diesem Modellpapier von Kott, der hat da nie dran gedacht, rekursive Anfragen formulieren zu können. Sonst hätte er sich wahrscheinlich auch überlegt, wie man das formuliert. Aber es war natürlich erst recht schwierig, das auch noch effizient zu implementieren. Ist es auch nach wie vor. Je nachdem, wie die genau arbeiten, diese rekursiven Anfragen, hat man da nach wie vor ein Problem. Okay, das sollte ja so der Schnelldurchlauf sein, dieser kleine Abschnitt, den wir am Dienstag begonnen haben und jetzt gerade abschließen. Was gibt es eigentlich für grundsätzliche Ansätze? Wie kann ich zu einer deklarativen Datenbank-Anfragesprache kommen? Der erste Ansatz war irgendwie grafisch mit Klicki-Klacki. Da war unser Beispiel, dieses historische Beispiel von Query by Example, was ich Ihnen gezeigt habe, was im Grunde Point and Click plus mit anderer Technologie funktioniert hat. Dann haben wir diese drei Ansätze, waren es jetzt sogar aus der Mathematik gesehen, mit der Algebra, also so eine operatorbasierte Sprache, mit den prädikativen Mengendefinitionen, geschweifte Klammer auf, Menge aller t, für die irgendein Prädikat gilt, insbesondere unter auch Verwendung von Quantoren. Und dann jetzt gerade zuletzt diese Ableit- und Deduktionsregeln. Und die dritte Option ist natürlich, wir machen eine Sprache, eine textuelle Sprache, wo heute klar ist, da gibt es nur eine Option und die heißt SQL. Also zumindest in relationalen Systemen und in Systemen, die nicht Relationen als Datenstruktur haben, sondern andere, da heißen die Sprachen meistens anders. Sie folgen aber, sagen wir mal, von der Grundphilosophie sehr weitgehend dieser Idee, die mit SQL aufkam. Also insbesondere sind sie meistens mengenorientiert. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was man vorher so hatte. Weil Datenbanken immer große Mengen von Daten, Stichwort Big Data, verwalten und man jetzt nicht immer selber ausprogrammieren will, die Schleifen. Weil, wie Sie wahrscheinlich noch nicht wissen, wenn Sie aber mal irgendwie im späteren Verlauf eine Vorlesung besuchen, wie kann ich eigentlich Programmiersprachen, egal was für welche, in effiziente ausführbaren Code übersetzen, dann werden oder würden Sie auch damit konfrontiert, dass es ein großes Problem ist, wenn Sie in irgendeiner Programmiersprache eine Schleife haben oder sogar mehrere ineinander verschachtelte Schleifen, dann daraus noch irgendwas herzuleiten automatisch vom Optimizer, ob irgendeine Variable im Rumpf der Schleife verändert wird oder nicht, oder ob es irgendwelche Schleifeninvarianten gibt, die man aus der Schleife rausziehen kann, sodass man Aufwand bei jeder Iteration spart und dergleichen mehr. Das sind genau Fragestellungen, die sich auch bei der Optimierung von SQL-Anfragen ergeben. Nur da wir hier keine Schleifen programmieren, sondern sozusagen von vornherein auf ganzen Mengen arbeiten, fällt es dem Übersetzer von SQL an vielen Stellen sehr viel leichter, solche Eigenschaften, interessante, für die Performance-Optimierung interessante Eigenschaften herzuleiten aus der SQL-Formulierung, als es einem Java C whatever Compiler fallen würde, aus dem Java C whatever Quellcode solche interessanten, für die Generierung von effizientem Code interessanten Eigenschaften herzuleiten. Ja, einfach weil wir als Programmierer in einer solchen Sprache sehr viel mehr Möglichkeiten haben, alles Mögliche zu tun, als wir als SQL-Programmierer haben. Ja, und jede Option, die wir als Programmierer haben, was man alles machen kann in dieser Sprache, macht das Leben für diesen Code-Generator schwieriger. Und SQL ist in diesem Sinne eine sehr viel einfachere Sprache und erlaubt eben deswegen viel mächtigere Code-Generierer oder Optimierer. Okay. Also, wie vorhin schon mal erwähnt, vielleicht steht sogar hier, nee, steht nicht, aber es gab in der Historie auch für relationale Systeme, Quell habe ich erwähnt vorhin, sozusagen konkurrierende Ansätze, wie sieht denn eine praktisch einsetzbare relationale Datenbanksprache aus? Und doch, da unten steht sie, Quell, ja, hier bei Ingress, die beiden. Das waren die Hauptkombatanten da in diesem Wettlauf. Die Hauptkonkurrenten. SQL hat sich, wie wir heute rückblickend wissen, natürlich auf breiter Front durchgesetzt. Quell gibt es heute praktisch nicht mehr. Selbst PostgreSQL hat das, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls nicht so, wie es daherkommt. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Add-on dafür, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, relationale Datenbanksprachen ist heute gleich SQL. Da gibt es gar keine Frage. Okay. Was wir jetzt noch machen wollen, nachdem wir diesen Quick-Run-Through, diesen Schnelldurchlauf hatten, durch die verschiedenen Ansätze, jetzt wollen wir das nochmal zusammenfassen und vergleichend gegenüberstellen. Und das mache ich anhand dieser Algebra-Operatoren. Ja, das ist der Vorteil, der Hauptvorteil der Relationen-Algebra, Wenn ich die Algebra verstehen will, dann muss ich diese fünf Grundoperatoren verstehen. Und damit habe ich im Grunde alles erledigt. Ja, schon in der Relationen-Kalkül-Formulierung, da habe ich geschweifte Klammer auf und dann kommt irgendwas vor dem senkrechten Strich und ein Prädikat mit und oder nicht Klammern und Quantoren und Parametern nach dem senkrechten Strich. Wenn ich da systematisch analysieren will, was kann da alles stehen, dann habe ich gar keinen richtigen Handle, wo fange ich an, wo höre ich auf. Habe ich jetzt alle Möglichkeiten erschlagen oder nicht? Das ist in der Algebra mit diesen fünf Operatoren viel einfacher. Ja, wenn ich die fünf Operatoren diskutiert habe, dann bin ich zumindest prinzipiell fertig. Deswegen machen wir das jetzt auch anhand dieser Operatoren, die hier nochmal aufgelistet sind. Okay, das heißt fünf Folien und dann sind wir fertig. Folie 1, Selektion. Der eigentliche Suchzugriff. In der Datenbank steht in dieser Relation oder was immer dieser Teilausdruck R, Sie müssen das natürlich genau genommen hier jetzt diese Folien immer so lesen, R kann irgendein Algebra-Ausdruck sein. Im einfachsten Fall der Name einer gespeicherten Datenbanktabelle. Und genauso ist es hier, das muss auch nicht wirklich eine Relation R sein, das könnte jetzt syntaktisch in dieser Formulierung an dieser Stelle kein Kalkül-Teilausdruck sein. Der müsste dann halt irgendwie ein bisschen anders aussehen. Deswegen der Einfachheit halber tun wir jetzt hier so, als sei dieses R wirklich immer eine Relation. Das ist die Einschränkung auf dieser Folie oder auf diesen paar Folien, dass die jetzt nicht wirklich alles erschlagen, weil wir eigentlich noch uns überlegen müssten, was ist, wenn das hier ein geklammerter Algebra-Ausdruck ist, wie sieht dann das Äquivalent in den anderen beiden Sprachen aus. Aber das ignorieren wir jetzt großzügig. Okay, also eine Selektion mit irgendeinem Suchprädikat, einer Bedingung P, angewandt auf irgendeine Tabelle, sieht im Tupelkalkül so aus. Haben wir schon gesehen an diesem Beispiel, welche Angestellten heißen mit Nachnamen Jones. Wir suchen alle Tupel klein r aus der Relation groß R, für die dieses Suchprädikat P angewandt auf das Tupel klein r war, liefert. Keine Überraschung, und in SQL haben wir es auch schon gesehen, Select, da steht jetzt immer distinct, weil die anderen beiden Sprachen natürlich streng mengenorientiert sind und SQL im Allgemeinen nicht, deswegen steht immer distinct dabei, Select distinct Stern from R, where P. Fertig. Keinerlei Überraschungen. Es gibt einen Unterschied, wenn wir jetzt nicht bei der Algebra starten würden, sondern bei dem Kalkül starten würden, dann kann hier hinter dem senkrechten Strich halt beliebig komplizierte Prädikatenlogik, insbesondere mit Quantoren, stehen. Und das können wir nicht einfach so in Algebra übersetzen. Ja, also wenn wir hier ein Algebra-Prädikat P haben, dann können wir dasselbe Prädikat modulo einfacher lexikalischer Unterschiede sofort auch in diesen Kalkülausdruck reinstecken und wir können es auch sofort in diesen SQL-Ausdruck als Where-Klausel reinstecken. Immer modulo, bisschen andere Wortsymbole oder sowas. Das geht umgekehrt nicht. Also wenn hier Quantoren in diesem Prädikat P vorkommen und das hier ist ursprünglich gegeben, dann müssen wir uns zum Teil sehr intensive Gedanken machen. Das geht, aber es ist nicht trivial, also alles andere als trivial, einen beliebigen Kalkülausdruck in einen Algebra-Ausdruck zu übersetzen, in einen gültigen. Und Ähnliches gilt für SQL, das ist nicht ganz so schwierig, aber geht auch nicht ohne weiteres. Okay, aber wir haben ja uns das Leben einfach gemacht und sind mit der Algebra gestartet. Projektion, fast noch einfacher. Wir geben in dieser Liste L an, welche Attribute wollen wir noch sehen, welche Spalten der gespeicherten Tabelle R und die anderen werden weggeworfen. Und das ist wichtig, Duplikate, die dann entstehen können, haben wir gesehen am Dienstag, die werden entfernt. Und im Tupelkalkül sieht das fast so ähnlich aus, je nachdem, wenn wir diese Notation haben, wo wir hier vorne so eine Tupelkonstruktion wirklich hinschreiben dürfen, dann können wir das quasi mehr oder weniger 1:1 übernehmen. Wenn nicht, dann müssen wir es ein bisschen anders formulieren, kommen wir später darauf zurück. Und in SQL landet diese Liste von Attributen halt hier in der Select-Klausel. Auch ganz einfach. Kartesisches Produkt ist keine Datenbankzugriffsoperation, die man sehr häufig verwendet. Also nimm eine große Tabelle, noch eine große Tabelle und jetzt berechne alle Wertekombinationen, da kriegen wir ja Riesenergebnisse raus. Aber wir haben schon gesehen, das ist einer der Grundbausteine dieser Join-Operation und die ist wichtig, die kommt ganz oft vor, weil wir damit diese Fremdschlüsselbeziehungen verfolgen in den Anfragen. Und das ist tägliches Brot jeder SQL-Programmierung. Also, aber in der Algebra, wo wir alles auf den Kern reduzieren, ist der Hauptkern zunächst mal dieses Produkt. Also bilde neue Tupel, die jeweils aus einer Kombination eines R- und eines S-Tupels bestehen. Wenn also R N-Elemente hat und S M-Elemente, dann hat dieses Produkt N mal M-Elemente. Wird also wirklich groß. Im Tupelrelationenkalkül können wir das auch ganz einfach aufschreiben, wenn wir sagen, wir nehmen irgendein Tupel von R, wir nehmen irgendein Tupel von S und bilden die Kombination. Jetzt ist hier so ein bisschen Notationsvereinfachung drin, ja, dass ich hier sowas hinschreibe. Also RS ist eine neue Tupelvariable, die beschreibt die Tupel, die ich im Ergebnis sehen will. Und wie die aussehen, das steht hier hinten. RS eingeschränkt auf die Spalten oder Attribute, die aus der Relation R kommen. Das soll dieses geschwungene R hier darstellen. Also das ist sozusagen das Schema dieser Tabelle R, was hier steht mit diesem geschwungenen R. Das soll eben klein r sein. Also alle R-Attribute kommen aus dem R-Tupel und alle S-Attribute kommen aus dem S-Tupel. Und mit diesen beiden Quantoren ist sozusagen implizit klar, dass ich jetzt jeden mit jedem wirklich kombiniere und dann diese N mal M Ergebnistupel RS produziere. Und in SQL kann das beispielsweise so aussehen. Nimm alles von diesen beiden Tabellen. Und wenn hier in der From-Klausel mehrere Tabellen stehen, einfach durch Kommata getrennt, habe ich wahrscheinlich auch schon mal darauf hingewiesen, dann wird halt wirklich jedes mit jedem kombiniert. Okay, und die beiden Mengenoperatoren, die anderen beiden, die ja noch drinstecken, Vereinigung und Differenz, naja, das ist jetzt auch ganz einfach. Ich habe es hier auf einer Folie zusammengefasst, weil die SQL-Formulierung bis auf das Schlüsselwort hier unten wirklich identisch ist in beiden Fällen. Also in der Algebra sieht es halt so aus, Vereinigung oder Differenz. Vereinigung liefert alle Tupel, die in der einen und oder in der anderen Tabelle vorkommen. Differenz liefert alle Tupel, die in der Relation R, aber nicht in der Relation S vorkommen. Und das kann ich in der Logik, so wie es hier steht, auch ganz einfach formulieren. Also nimm alle T, die entweder aus R, und das ist ja ein inklusives oder, also nicht entweder, sondern die in R oder inklusiv in S als Tupel vorkommen. Das ist die Vereinigung. Und die Differenz sind alle Tupel von R, die keine Tupel von S sind. Auch ganz einfach. Und in SQL gibt es die Vereinigung und die Differenz explizit auch über solche Wortsymbole. Wir haben also ein Select from where, beliebig kompliziert, im einfachsten Fall sieht es so aus wie hier. Und ein zweites und zwischendrin schreiben wir halt, wollen wir jetzt die Vereinigung oder die Differenz haben. Eine Anmerkung an dieser Stelle, die ich bei der Algebra vermutlich in diesem Überblick nicht gemacht habe. Damit wir sowas hinschreiben dürfen und das auch sozusagen in der Programmiersprachenwelt würde man sagen, damit das überhaupt typkonsistent ist, was wir da hinschreiben, dieser Algebra-Ausdruck, müssen R und S das gleiche Schema, die gleiche Struktur, den gleichen Typ haben. Also genauso viele Spalten, Spalten paarweise gleich benannt und auch über dem gleichen Datentyp definiert. Also ich kann nicht die Vereinigung einer Angestellten- und einer Department-Tabelle formulieren. Warum? Weil dann was rauskäme im Ergebnis, das ist dann eine nicht mehr homogene Menge. Ja, das wäre nach wie vor eine Menge, in der sowohl Angestellte wie auch Abteilungsdatensätze oder Tupel drinstecken. Und da die nicht gleich strukturiert sind, die beiden, hat diese Tabelle keine eindeutige Struktur mehr oder eben keine homogene Struktur. Relationen sind immer homogene Mengen von Tupeln. Also jedes Tupel in einer Relation hat genau dieselbe Struktur. Und das wäre eben bei verschieden strukturiertem Input bei dem Ergebnis nicht mehr der Fall und deswegen geht das nicht. Ja, das ist eine Randbedingung bei der Definition dieser Algebra-Operatoren, dass dieser Mengenoperatoren, genau dieser beiden, dass die dasselbe Schema haben müssen. Okay. Der Join steht sogar auch nochmal hier, weil wir ihn ja schon kennengelernt haben, auch wenn er keine Grundoperation ist. Wir haben schon auf irgendeiner Folie skizziert gesehen, wie man ihn definieren kann als Folge von Produktselektion und Projektionen im Fall von Natural Join. Wir haben auch schon gesehen, wie er in SQL lautet. Da gibt es dieses Wortsymbol Natural Join, mit dem man ihn formulieren kann. Und hier sehen wir, wie wir es in Tupelkalkül wieder mit ein kleines bisschen Freiheit in der Wahl der Notation formulieren kann im Kern. Wir nehmen irgendein R-Tupel, wir nehmen irgendein S-Tupel. Wir gucken, ob in den R und X sind die gemeinsamen Attribute, R sind die Attribute, die nur in R vorkommen und S sind die Attribute, die nur in S vorkommen. Die gemeinsamen Attributwerte müssen übereinstimmen. Also wenn wir dieses Ergebnistupel projizieren auf die R und die X-Attribute, dann muss es ein R-Tupel sein. Und wenn wir das Ergebnistupel auf S und X projizieren, dann muss es ein S-Tupel sein. Es ist eine Art, das hinzuschreiben. Was es bedeutet, wissen Sie ja. Das ist halt genau der Join. Wir suchen Tupel, die in allen gemeinsamen Attributen X denselben Wert enthalten. Und die kombinieren wir. Okay. Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, vielleicht habe ich den auch sogar explizit schon mal vermittelt, dass sich zumindest in dem Vergleich SQL-Quell habe ich das getan, dass sich dieser Sprachentwurf von SQL primär an der Relationenalgebra orientiert. Also es gibt ein Natural Join, es gibt eine Vereinigung, es gibt eine Differenz, es gibt die Select-Klausel, da steckt die Projektion drin, und es gibt die Where-Klausel, da steckt die Selektion drin. Jetzt könnte man sagen, SQL ist genau Relationenalgebra, mehr oder weniger. Ja, das stimmt auch so ein bisschen von der Grundkonzeption her. Allerdings ist es nicht reine Relationenalgebra. Anders als diese Sprache Quell, die war wirklich reiner Relationenkalkül. SQL war nie reine Relationenalgebra. Das sieht man schon, wenn man das jetzt rein formalistisch betrachtet, daran, dass es in SQL diese Variablen, diese Tupelvariablen, habe ich sie immer genannt, in der offiziellen SQL-Terminologie heißen sie Aliases, sowas wie from Tabelle 1 as R, Komma Tabelle 2 as S. R und S sind Variablen, Tupelvariablen. Eine Algebra, so eine operatorbasierte Sprache mit irgendwelchen Operanden und Algebra-Operatoren, eine Algebra kennt keine Variablen. Ja, nicht für die Elemente der Objekte, die da manipuliert werden. Ja, das ist eine sozusagen ganz grundlegende Eigenschaft von Algebren, ganz allgemein in der Mathematik, dass es da diese Art von Variablen überhaupt nie geben kann. Sonst ist das keine das würde ein Mathematiker nie eine Algebra nennen. Und das ist auch für uns Informatiker sozusagen so. Das heißt, schon die Tatsache, dass man in SQL diese Tupelvariablen definieren kann, manchmal sogar definieren muss, auch darauf sind wir schon eingegangen, immer dann, spätestens dann, wenn hier zweimal derselbe Relationenname steht, dann muss man sie einführen, sonst weiß das System nicht mehr, was wo gemeint ist. Schon das zeigt, dass SQL keine reine Umsetzung einer Algebra sein kann. Und wir haben jetzt, nachdem wir Kalkül betrachtet haben, auch gesehen, wo diese Variablen herkommen. Das sind genau die Tupelvariablen aus diesem Relationenkalkül. Da sind die immer zwingend vorhanden. In der Algebra sind sie gar nicht vorhanden und in SQL müssen manchmal vorhanden sein. Und es gibt andere Dinge mehr, auf die wir später zurückkommen, wo wir noch sehen werden, SQL bietet noch einige andere Dinge, die sehr viel stärker am Kalkül orientiert sind als an der Algebra. Dennoch, zumindest in einer ersten Näherung kann man sagen, SQL ist relativ stark an der Relationenalgebra orientiert, zumindest im Grundentwurf. Okay, hier, ich hatte Ihnen ja gesagt, wo dieser Begriff User-Friendly Interface herkommt, so hieß diese Systemkomponente in dem ursprünglichen System-A-Projekt, der hat wieder die Verbindung verloren. Wahrscheinlich müsste ich öfters mal malen, damit er die nicht jedes Mal vergisst, diese Verbindung. Egal. Also da kommt dieser Begriff UFI, User-Friendly Interface, her. Und das sind einfach noch ein paar Bemerkungen dazu. Warum haben die das damals User-Friendly Interface genannt? Naja, weil SQL viel besser ist als COBOL-Programme. Wer von Ihnen hat schon mal ein COBOL-Programm gesehen? Wer von Ihnen weiß, dass COBOL eine Programmiersprache ist? Schon das werden nicht, bei weitem nicht alle sein. Wer hat schon mal ein COBOL-Programm gesehen? Googeln Sie mal, bei Wikipedia gibt es bestimmt Beispiele. COBOL firmiert heute so als die Programmiersprache, die am ehesten für jeden lesbar ist, der Englisch kann. Das ist natürlich übertrieben. COBOL ist eine sehr verbose, sagen die Englischsprachigen immer, eine sehr, ich weiß gar nicht den richtigen deutschen Begriff dafür, eine sehr ausführliche Sprache. Man kann und muss teilweise sehr viel hinschreiben. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, also jetzt geht das ja wieder nicht mehr, Sie kennen das aus fast jeder vernünftigen, sage ich jetzt mal, Programmiersprache, dass man solche Zuweisungen hinschreiben kann in der einen oder anderen Syntax. Sowas wie y ist gleich x plus 1. Ja? Als Assignment Statement. Wir reden jetzt nicht funktionale Programmierung, sondern imperative. Das kann man in COBOL auch so hinschreiben. Man kann aber auch hinschreiben, add 1 to x giving, ich hoffe, Sie können es lesen, giving y. Und ich glaube, da war es kein Semikolon, sondern Punkt, aber legen Sie mich jetzt nicht mehr fest. Ich habe in meinem Studium unter anderem auch noch COBOL programmiert. Wir verschonen Sie damit zum Glück. Also, und ich meine, das ist wirklich, das kann jetzt jeder, der Englisch versteht, lesen. Ja, wir addieren 1 auf x und nennen das Ergebnis y. Das hier, naja gut, da muss man das schon mal gesehen haben, um zu wissen, was gemeint ist. Also, unabhängig davon, COBOL spielt auch immer noch in der richtigen Welt draußen eine teilweise sehr, ja, prominent ist vielleicht übertrieben, aber eine große Rolle. COBOL ist vor allem für die richtige Welt heute ein großes Problem, ja, weil kein Informatikstudent lernt heute mehr COBOL. Wenn Sie EDV-Kaufmann oder wie die Ausbildungsberufe alle heißen mögen, lernen, dann werden Sie zum Teil mit COBOL noch konfrontiert. Es gibt noch jede Menge COBOL-Programme im Einsatz draußen, in der richtigen Welt, und die Firmen, die solche Programme am Laufen halten müssen, haben durchaus Probleme in der Rekrutierung. Ich meine, das hat sowieso jeder, der Informatiker oder ITler sucht, aber die haben das ganz besonders, weil es so, die können alle Java, die auf dem Markt sind, ne, und Python und you name it. Und es gibt auch welche, die können immer noch C und manche können sogar noch Assembler, aber so gut wie niemand hat mehr was von COBOL gehört, und da müssen noch COBOL-Programme gepflegt werden. Also, Schwägerin von mir ist bei der Lufthansa in Frankfurt, die erzählt mir das immer. Die suchen händeringend Leute, die COBOL können, und finden so gut wie niemanden. Ich weiß gar nicht, ob sie das kann, aber jedenfalls erzählt sie immer davon. Egal. Also, wo war ich? User-friendly. Bevor diese Ideen von SQL es in Prototypen und dann irgendwann in den Markt geschafft haben, hatten Datenbanksysteme, die es damals auch schon gab, habe schon mal erwähnt, Netzwerk- und hierarchische Datenbanksysteme, die sind nicht wirklich im Funktionsumfang mit heutigen Datenbanksystemen vergleichbar, aber das war halt das, was man damals hatte. Wir reden über die späten 60er, 70er, Anfang der 80er Jahre. Die hatten ganz andere Schnittstellen. Ja, da hätte ich sowas wie hier mit pgAdmin nie machen können. Ich tippe da SQL ein, drücke Return und es läuft. Sondern ich hätte mich an Puncher gesetzt und hätte auf Lochkarten COBOL-Programm eingegeben, hätte das dann irgendwie durch einen Compiler laufen lassen. Der hätte mir ein COBOL-Programm, also ein ausführbares Programm generiert, was dann zusammen mit dem Datenbanksystem, was ich dann hätte laufen lassen können, um dann zu merken, oh Mist, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, dann gehe ich wieder zurück zum Lochkartenleser, suche aus dem Stapel der Lochkarten die fehlerhafte raus, ersetze die und naja und so weiter. Wollen wir jetzt alles gar nicht mehr wissen. Also jedenfalls musste man immer ein Programm schreiben in irgendeiner Programmiersprache, durch einen Compiler laufen lassen, mit dem Linker, mit irgendwelchen Datenbank-Libraries, würden wir heute sagen, zusammenbinden und dann auf der Datenbank laufen lassen. Riesenlanger Entwicklungszyklus. Heute tippen wir SQL ein, wenn es irgendwo nicht geklappt hat, naja, ändern wir schnell doppelte Gänsefüßchen in einfache und drücken wieder Return und dann flutscht es. Also in diesem Sinne user-friendly. Man kann interaktiv Anfragen an die Datenbank stellen, ohne zu programmieren. Also nur rein in dieser Datenbanksprache, die dieses UFI zur Verfügung stellt, also in SQL. SQL eintippen und schon sind wir fertig. Nicht im Programm, was unter anderem SQL benutzt, schreiben. Das war da vor allem mit user-friendly gemeint. Und der ganz große Vorteil im Vergleich zu ersten Ansätzen in dieser Richtung, die es damals auch in Netzwerk- und hierarchischen Datenbanksystemen schon gab, unter Verwendung genau derselben Syntax wie in einem Programm. Also wenn Sie ein Programm mit SQL-Zugriffen schreiben, das SQL in diesem Programm ist genau das SQL, was Sie auch interaktiv am Bildschirm eingeben können. Während in Netzwerksystemen, wie ich die auch in meinem Datenbankstudium zum Beispiel verwendet habe, das war so ein Netzwerkdatenbanksystem von Siemens, das gibt es heute, glaube ich, einfach so auf dem Markt nicht mehr. Da mussten wir COBOL-Programme mit irgendeiner kruden Datenbank-Schnittstellensprache schreiben. Das hatte aber auch schon dieses System, so eine interaktive Schnittstelle, aber die war komplett anders. Also nicht, dass die klicki-klacki gewesen wäre. Zu der Zeit, als ich studiert habe, gab es es noch nicht. Aber da konnte man eben textuell auch Anfragen formulieren, aber in einer ganz anderen Syntax, als man die in diesem COBOL-Programm verwenden konnte. Und das ist natürlich für jeden von Ihnen als Programmentwickler ein Riesenvorteil, wenn Sie die Anfragen vorher interaktiv ausprobieren können, ob die dann auch das liefern, was sie liefern sollen, bevor Sie die in so ein Programm reinstecken, was dann 10 Jahre lang laufen soll. Und das ist ein Aspekt von dieser User-Friendliness, die da gemeint war und warum das Ding User-Friendly hieß. Okay, haben Sie zu diesem Überblick noch Anmerkungen, Fragen, Erläuterungsbedarf? Wahrscheinlich nicht, ich habe schon viel zu lange geredet drüber. Sie dürfen mich übrigens auch unterbrechen, wenn ich einfach ein bisschen voranmachen soll. Wenn Sie das Gefühl haben, der labert da rum und kommt nicht auf den Punkt, geben Sie mir ein Zeichen. Hoffentlich ein anderes, als dass Ihnen einfach die Augen zufallen. Okay. Jetzt wollen wir uns aber, das hatte ich ja versprochen, so haben wir den Kurs ein bisschen umorganisiert vor einer Weile. Jetzt wollen wir uns mit SQL in größerem Detail beschäftigen, damit Sie auch über das ganze Semester hinweg in den Übungen sich tatsächlich intensiv mit SQL auseinandersetzen können. Das ist also, was Sie jetzt hier sehen. Ganz unten stehen zum Beispiel rekursive Anfragen in SQL. Das ist jetzt ein Programm, das wird uns die nächsten, ich weiß nicht, 2-3 Wochen oder so begleiten. Zumal uns da noch Feiertage zwischen reinkommen. Okay. Und das ist nur der Anfrageteil von SQL. Es gibt dann das nächste Kapitel, da kommt die ganze andere Funktionalität mit Updates, mit Datendefinitionen, mit Definitionen von Zugriffsberechtigungen und dergleichen mehr. Also zunächst beschäftigen wir uns nur mit dem Anfrageteil von SQL, also dem, was wir jetzt mit diesen 5 Algebra-Grundoperatoren eigentlich schon vollständig verstanden haben. Ja, warum reden wir dann 2-3 Wochen über Syntax von Relationen, Algebra, Nachbildung in SQL? Naja, weil SQL halt noch eine ganze Menge mehr kann als nur diese 5 Grundoperatoren. Okay, also teilweise kann ich jetzt, glaube ich, sehr schnell über diese Folien hinweggehen, weil sie zum Teil einfach wiederholen, was wir schon gesehen haben, nur in größerer Ausführlichkeit. Manchmal steht hier oben so ein bisschen drüber angedeutet, halbwegs vollständig angedeutet, wie ist die konkrete Syntaxdefinition von SQL. Wenn Sie in dem SQL-Standarddokument nachgucken, da gibt es eine Grammatik für SQL, die ist beliebig lang und beliebig kompliziert. Das ist eine, die ein Compiler auch wirklich verwenden könnte. Und da ist es meistens so, dass die viel länger sind, als man erwartet. Aber auch abgesehen davon benutzen die halt nicht ganz so viele notationelle Freiheiten, wie ich die hier auf der Folie mir erlaubt habe. Aber Sie sehen zumindest die wesentlichen Bestandteile hier. Also eine SQL-Anfrage besteht immer aus einer Select- und einer From-Klausel. Optional, aber meistens kommt es auch wirklich vor, eine Where-Klausel mit Suchbedingungen. In der Select-Klausel kann, muss aber nicht distinct stehen. Da kann eine Folge von Attributen stehen, die durch Kommas jeweils getrennt sind. Für jedes einzelne davon kann so ein neuer Name mit oder ohne as. Das as müsste eigentlich auch nochmal in optionalen Klammern stehen, so wie hier unten. Kann also neuer Name vergeben werden. Da können nicht nur Attribute stehen, da können auch Expressions stehen und so weiter. Also es wird im Konkreten noch beliebig komplizierter als hier. In der From-Klausel steht ein oder mehrere Relationennamen und es können auch zwischen zwei Relationennamen irgendwelche Operatoren, wie zum Beispiel Natural Join, stehen, haben wir ja schon gesehen. Und in der Where-Klausel stecken irgendwelche Bedingungen und über die werden wir uns noch eine Weile unterhalten müssen. Im Zuge der Diskussion kommen zu diesen Select-from-Where-Klauseln noch zwei, drei, vier weitere Klauseln hinzu. Und es ist für uns zum Verständnis, was bedeuten eigentlich diese SQL-Anfragen, meist oder in der Regel hilfreich, sich klarzumachen, dass es hier mit dieser groben Semantik gemeint. Wie kann ich mir zumindest konzeptionell vorstellen, dass diese SQL-Anfrage ausgeführt würde? Also insbesondere in welcher Reihenfolge werden welche Klauseln angewandt? Ja, und für diese einfache Grundkonstruktion hier mit Select from Where können wir uns das so vorstellen. Wir nehmen die eine Tabelle Relation aus der From-Klausel oder wenn da mehrere mit Komma getrennt stehen, dann nehmen wir zunächst mal das Produkt von all diesen Tabellen. Also wenn da mehrere Tabellennamen stehen und die nur mit Kommata und nicht mit Natural Join oder Join On, wie auch immer, verbunden sind, dann ist das Produkt gemeint. Also bilden wir zunächst das Produkt all dieser Tabellen aus der From-Klausel. Danach wenden wir die Selektionsbedingungen gemäß Where-Klausel an. Dann kriegen wir eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts. Und schließlich wenden wir eine Projektion gemäß Select-Klausel an. Also Select from Where ist eine Produkt-Select-Project-Query. Jedenfalls, sagen wir mal, vom Grundkonstrukt her. Und zwar in dieser Reihenfolge. Bilden das Produkt, wenden die Suchbedingungen, die Selektionsbedingungen an und projizieren dann auf die Spalten, die wir am Ende sehen wollen. Okay. Es kommen hier nochmal ein paar Beispiele. Das eine oder andere davon ist nicht ganz uninteressant und können wir uns vielleicht anschauen. Andere sind mittlerweile vielleicht nicht mehr so wahnsinnig spannend. Auf den Folien im Folgenden und für beinahe den Rest des Semesters begleitet uns diese komische Studierenden-Datenbank. Nochmal zur Erinnerung, da gibt es drei Tabellen. Die eine ist sozusagen die Immatrikulationsliste. Welche Studierenden gibt es überhaupt bei uns? Die haben jeweils eine Matrikelnummer oder Student-ID, einen Vornamen, Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und mehr wollen wir hier im Moment gar nicht wissen. Ja, also Name, Vorname und Student-ID haben sie alle, E-Mail-Adresse müssen sie nicht unbedingt haben, das sei hier mit diesem Null-Value angedeutet. Dann gibt es eine zweite Tabelle mit Exercises, Übungsaufgaben. Das können Übungsaufgaben sein, dann steht hier Category H wie Homework. Das können Klausuraufgaben sein, so wie M-Midterm Exam. Im amerikanischen System gibt es typischerweise in der Mitte des Semesters auch eine Klausur. Manche Kollegen machen das hier auch. Wir machen das nicht in dieser Vorlesung. Wir haben nur eine Klausur am Ende oder zwei Gelegenheiten. Das ist dann das Final Exam. Dann würde hier ein F stehen statt einem M oder einem H. Also H sind die richtigen Übungsaufgaben, die Homeworks. M sind die Midterms und F sind die Finals. Hier sehen wir jetzt nur diese zwei Sorten. Und dann gibt es jeweils eine Aufgabennummer, die für die Kategorie spezifisch ist. Also bei den Midterms gibt es eine Aufgabe 1, genau wie bei den Homeworks auch. Deswegen sind beide zusammen Schlüssel dieser Tabelle. Hier sehen Sie die Notation, was unterstrichen ist, ist Schlüssel. Die Aufgaben haben jeweils ein Themengebiet, um das sie sich kümmern, und eine erreichbare, maximal erreichbare Punktzahl. Und dann gibt es schließlich diese Tabelle, die der Manuel Hotz bei uns führt, nämlich wer hat welche Aufgabe mit wie vielen Punkten erfolgreich bearbeitet. Ja, und hier wird dann am Ende nachgeguckt, wenn Sie 50% der Punkte erreicht haben, dann dürfen Sie an der Prüfung teilnehmen. Okay, also das ist die Datenbank, auf die wir uns jetzt da häufiger beziehen werden. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie man, das haben wir ja schon gesehen am Dienstag, glaube ich, wie man einen Join in SQL formulieren könnte, dann ist eine Möglichkeit, wir sagen, das ist die Liste der Attribute, die wir sehen wollen, und wir nehmen die Studenten- und die Resultate-Tabelle, und in der Where-Klausel, da drücken wir aus, dass die beiden Tupel S und R, die wir aus der Studenten- und Resultate-Tabelle sozusagen nebeneinander betrachten wollen, dass die aber zusammenpassen sollen. Also die Student-ID im Studententupel und die Student-ID im Resultatetupel soll die gleiche sein. Nach dem, was auf der vorherigen oder vorletzten Folie unten drauf stand, diese gedankliche Ausführungsreihenfolge, würden wir uns jetzt also vorstellen, wenn wir diese SQL-Anfrage eingeben ans System, dann geht das System her, berechnet das Produkt zwischen der Studenten- und der Resultatetabelle, verknüpft also jeden Studenten mit allen Resultaten aller anderen Studierenden und dem passenden Studierenden natürlich auch. Große, riesengroße Zwischenergebnistabelle. Dann schauen wir als nächstes nach, passen die eigentlich zusammen und werfen alle unpassenden wieder weg. Und am Ende projizieren wir dann auf die gewünschten Attribute. Das ist jetzt hoffentlich nicht das, wie das System diese Anfrage wirklich ausführt. Aber das ist das, wie wir uns klar machen können, was die Anfrage bedeuten soll, wenn wir sie mit Hilfe dieser Algebra-Grundoperatoren definieren. Wenn wir das so umsetzen würden oder wenn das System das so berechnen würde, dann wäre das zumindest im Prinzip diese Implementierung. Ja, wir iterieren über diese beliebig große fast Studierendentabelle. Wir iterieren über die noch viel größere Resultate-Tabelle, prüfen dann, ob sich dieses Resultate-Tupel überhaupt auf diesen Studenten bezieht, und wenn ja, dann geben wir irgendwas aus, wenn nein, schmeißen wir das sofort wieder weg. Also wir haben zwei verschachtelte Schleifen. Da kommt das, was ich vorher sagte, wenn wir es nicht SQL hätten, sondern Java, Python, Perl, whatever, Interface auf der Datenbank, dann würden wir vermutlich so ein Programm schreiben, so eins oder so ein ähnliches, um diese Anfrage zu formulieren. Und dann hätte der Compiler dieser Sprache die Aufgabe festzustellen, ob ich das wirklich so ausführen muss oder ob es nicht einen besseren Weg gibt. Und ein besserer Weg, je nachdem, könnte schon sein, ich vertausche die Reihenfolge dieser beiden Schleifen. Wir verstehen mit scharfem Hinsehen und kurzem Nachdenken sofort, dass es völlig egal ist, ob ich die Reihenfolge dieser Schleifen vertausche oder nicht. Ja, ich betrachte am Ende sowieso alle Kombinationen und es spielt keine Rolle, welche Schleife die äußere und welche die innere ist. Für die Performance könnte es einen Unterschied machen, je nachdem, wie die Daten gespeichert sind. Falls es einen Unterschied machen würde für die Ausführung, dann wäre es gut, wenn der Compiler unserer Sprache das auch verstehen würde, auch erkennen würde, ob die Schleifenreihenfolge vertauscht werden darf oder nicht. Weil dann könnte er die Reihenfolge der Schleifen nehmen, für die es den effizienteren Ausführungsalgorithmus gibt. Ja, aber der normale Compiler einer normalen Programmiersprache, die solche Schleifen zu formulieren erlaubt, wird nicht dazu in der Lage sein, festzustellen, ob die Schleifenreihenfolge vertauscht werden kann oder nicht. Das heißt, er wird es so ausführen, wie wir es formuliert haben. Und wenn wir es halt ungeschickt formuliert haben, naja, dann dauert es halt 2 Stunden statt einer halben oder 2 Stunden statt 2 Sekunden, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Also das ist einer der großen Vorteile. Dennoch, sagen wir mal, für unser Verständnis, weil wir ja diese Notation gewohnt sind und diese noch nicht so wirklich, hilft es vielleicht einfach, um zu verstehen, was geht da ab. Genauer müsste man sagen, was könnte da abgehen im Hintergrund? Und es ist hoffentlich nur die schlechteste aller möglichen Implementierungen, dass das System das wirklich so berechnet. Okay, hier sehen wir es nochmal in der Algebra. Das ist jetzt nichts Neues mehr, habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Wir bilden das Produkt zuerst, anschließend, das hier soll diese Funktionskomposition sein. Also erst wenden wir diesen Operator an, danach diesen, die Selektion und dann schließlich am Ende diese Projektion. Und wir hatten am Dienstag schon gesehen, genau so, weil diese Kombination so häufig vorkommt, ist dieser Natural Join Operator der Relationenalgebra definiert. Okay, wenn wir jetzt sehen wollen, wie ist denn die Performance von dieser Studierenden Ann Smith, dann könnte das die Anfrage sein, wie wir das rausfinden. Wir lassen uns zeigen, welche Aufgaben und mit wie vielen Punkten hat denn Ann Smith bereits bearbeitet. Ja, und das ist eine Möglichkeit, wie wir das formulieren könnten, jetzt ohne dieses Schlüsselwort Natural Join, sondern mit der Join-Bedingung explizit an dieser Stelle. Ja, Sie wissen noch vom Dienstag, und ich müsste vielleicht die Folien auch mal anpassen und lieber standardmäßig immer die Natural Join-Formulierung verwenden, statt der hier. Daran sehen Sie, wie alt ich bin. Ich habe SQL gelernt, da gab es das noch nicht, den Natural Join. Da musste man das immer so formulieren. Egal, kleine Randbemerkung. So könnte das also funktionieren. Ja, wir lassen uns dann nach diesem Join oder auch davor, wie auch immer, sagen wir jedenfalls, wir wollen das gar nicht für alle Studierenden, sondern nur für Ann Smith. Also eigentlich müssen wir auch nur ihre Resultate suchen und nicht alle. Und dann lassen wir uns diese Ergebnisse anzeigen. Vielleicht nochmal zurück zu diesen Schleifen von eben. Wenn wir das jetzt nicht mit SQL, sondern mit Schleifen formuliert hätten, dann gäbe es mindestens diese zwei Möglichkeiten für jeden Student und für jedes Resultat. Prüfe, ob die zusammenpassen, prüfe, ob sie sich auf Ann Smith beziehen und wenn ja, dann gib aus, was wir sehen wollen. Oder ich mache es gerade andersrum, für jedes Resultat und jeden Studenten prüfe und so weiter. Jetzt könnten Sie mit wenig Nachdenken auf die Idee kommen, naja, das ist ein Beispiel, wo die Schleifenreihenfolge vielleicht durchaus eine Rolle spielen kann. Insbesondere, wenn ich merke, dass sich dieser Teil der Suchbedingung, Vorname muss Ann sein und Nachname muss Smith sein, der bezieht sich ja nur auf das Studententupel oder den Studentendatensatz und nicht auf die Resultate. Das heißt, wenn ich mein Programm so schreibe, für jeden Datensatz der Resultate-Tabelle, öffne die Studententabelle, flitze da durch, suche Ann Smith und die Resultate, dann ist es irgendwie blöd, weil es gibt unendlich viele Resultate, von denen sich fast alle nicht auf Ann Smith beziehen. Aber für jeden davon sause ich durch diese Studententabelle und suche die Ann Smith. Das ist extrem ungeschickt. Das wäre viel besser, ich öffne als erstes die Studententabelle, suche dann, bevor ich die zweite Schleife starte, Ann Smith raus. Da gibt es nur eine oder ganz wenige, wenn dieser Name häufiger vorkommt. Und nur für die Treffer sause ich dann durch die Resultate-Tabelle und suche die passenden. Ja, dann mache ich diese, im schlimmsten Fall, sequentielle Suche durch die große Resultate-Tabelle nur so oft, wie ich Studierende habe, die Ann Smith heißen. Wenn ich es andersrum mache, habe ich viel, viel mehr Schleifendurchläufe. Ja, großer Unterschied. Ein großer Vorteil für die SQL-Formulierung, weil hoffentlich jedes relationale Datenbanksystem genau das bemerkt. Da gibt es ja Teile dieser komplizierten, mehr oder weniger komplizierten Where-Bedingungen, die kann ich schon auf einer Tabelle alleine auswerten. Da brauche ich gar nicht beide zusammen. Und dann mache ich das auch erst, weil dann habe ich ein viel kleineres Zwischenergebnis und muss die Kombination mit der anderen Tabelle nur für viel weniger Datensätze berechnen. Habe ich einen großen Performance-Vorteil. Während, wenn ich jetzt die Schleifen programmiere, dann muss ich nicht nur die Schleifenreihenfolge vertauschen, sondern auch diese Invariante herausfinden, dass sich der eine Teil der If-Then-Else-Bedingung gar nicht auf beide Tupel, mit denen ich über diese Schleifen iteriere, beziehe, sondern nur auf eine und muss es aus der einen Schleife nach draußen ziehen. Das leistet kaum ein optimierender Compiler irgendeiner traditionellen Programmiersprache. Okay. Was ist das Problem hier unten? Kleines Quiz steht ja da. Jetzt will ich mal gucken. Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht einfach so kopieren. Schade eigentlich. Dann probieren wir das trotzdem mal, ob ich das hinkriege. Ich erzeuge die mal hier drüben, diese Anfrage, und lasse die laufen. Und dann sehen Sie hoffentlich, was die Frage dabei war. Select distinct, oh J, was war's, R. Punkt. Nee, gehen wir nochmal zurück. Was wollen wir wissen? Halt. Doch, Vor- und Nachname mit Homework 1. Also s.first, s.last, und hier machen wir noch einen Blank rein, sonst meckert er gleich. From student s, result r, where r.category war homework, steht glaube ich mit Großbuchstaben drin, and R.exercise number gleich 1. So oder so ähnlich war die Anfrage. Okay. Ah, okay, ich habe wieder den Search Path vergessen. Nein, irgendetwas. Students heißt die Tabelle. Dann heißt die andere wahrscheinlich auch Results und nicht Result. Okay. Wir sehen 4 Studenten, jeweils mit Vor- und Nachnamen, die Hausaufgabe 1 bearbeitet haben, irgendwie, und dafür Punkte bekommen haben. Okay. Nicht so wahnsinnig spannend. Was war jetzt der Punkt bei diesem Quiz? Jetzt stehe ich, muss ich gestehen, selber auf der Leitung und weiß gar nicht mehr genau, auf was ich da raus wollte. Wir gehen mal ganz schnell zurück auf die Folie, wo die Datenbank steht, und gucken, ob da jetzt irgendwas komisch ist. Wer hat die Hausaufgabe 1 bearbeitet? Hausaufgabe 1, Student 101, Hausaufgabe 1, Student 102, Hausaufgabe 1, Student 103. Ah ja, okay, jetzt hat es bei Ihnen auch geklickt. Was war das Problem der Anfrage oder der Antwort auf die Anfrage und dieser Datenbank? Wir wollten wissen, wer hat die Hausaufgabe 1 bearbeitet. Ich habe es eben ganz schnell mit dem Pointer hier gemacht. Sie haben es wahrscheinlich nicht verfolgen können. Wir machen es nochmal langsam. Das mit dem Malen. Also, Student oder Studentin 101 hat die Hausaufgabe 1 bearbeitet. 101, merken. Hausaufgabe 1, 102, merken. Hausaufgabe 1, 103, auch merken, fertig. Die 3 Studenten mit den Matrikelnummern oder Student-IDs 101, 2, 3 haben diese Aufgabe bearbeitet. Jetzt gucken wir nach, wer ist das eigentlich? 101, Ann Smith, 102, Michael Jones, 103, Rick Turner. Jetzt gucken wir nochmal an, was bei der Anfrage rauskam. Ann Smith, Maria Braun hat doch die Aufgabe gar nicht bearbeitet. Wieso kommt die hier raus bei dieser Anfrage? Wer sieht's? Genau. Also die Antwort war, wir haben uns einfach alle Studenten ausgeben lassen. Warum? Weil wir in dieser Formulierung, wie sie hier steht, also wir geben Vor- und Nachnamen von Studenten S aus, und irgendwelche Resultate für die Hausaufgabe 1. Was da genau fehlt, ist eigentlich die Verknüpfung. Ne, ob dieser Student S, von dem wir dann Vor- und Nachname ausgeben, dieses Resultat R mit der Hausaufgabe 1 überhaupt erzielt hat oder ob das das Resultat von irgendwem sonst war. Also ein bisschen technischer gesprochen, wir haben ja tatsächlich, so wie wir das eben erklärt haben, das Produkt zwischen allen Studenten und allen Resultaten beziehungsweise allen Resultaten für die Hausaufgabe 1 gebildet und uns dann die Namen der Studenten anzeigen lassen. Da kriegen wir aber alle Studenten, egal ob sie diese Aufgabe bearbeitet haben oder nicht, weil diese Verknüpfung, diese Join-Bedingung fehlt. Ja, das ist einer der häufigsten Fehler in dieser Art von SQL-Formulierung, dass man vergisst, diese Join-Bedingung, was soll eigentlich den Studenten und die Resultate, was soll die beiden verknüpfen? Das fehlt hier. Wenn ich das ergänze, und das müsste ich in dieser Formulierung jetzt beispielsweise so machen, dass ich hier noch anfüge, and s.studentid gleich r.studentid. Das ist die Join-Bedingung. Das Resultate-Tupel muss sich auf diesen Studenten beziehen, dessen Vor- und Nachname ich dann ausgeben will. Und wenn ich das laufen lasse, dann verschwindet die Maria Braun hoffentlich. Schwupp, weg ist er. Ja, dann kommen nur noch die drei raus, für die ich Resultate für die Hausaufgabe 1 in dieser zweiten Tabelle habe. Also ich habe die Join-Bedingung vergessen. Das könnte ich jetzt natürlich eleganter machen mit nicht zu viel wegmachen, indem ich diesen Teil hier wegmache und aus diesem Komma jetzt ein Natural Join mache. Ja, das ist sozusagen die unmittelbare Formulierung, die naheliegende, in der ich jetzt wirklich den Join-Operator, den es ja inzwischen schon seit langem in SQL auch explizit gibt, und dann kriege ich gleich das, was ich haben wollte. Also Komma in der From-Klausel ist das, was in der Algebra das kartesische Produkt ist. Und wenn ich das nicht will, Klammer auf, fast nie will ich das, Klammer zu, dann sollte ich besser Join da hinschreiben. Join on oder natural join oder was halt auch immer gerade adäquat ist. Oder ich muss halt sehr genau dran denken, in der Where-Klausel nicht nur die Selektions-, sondern auch die Join-Bedingungen hinzuschreiben. Okay, also das war der Punkt hier unten. Sorry, dass mir das gerade entfallen ist, aber war ja gut. Ja, da haben wir ein bisschen genauer drüber nachgedacht. Okay, darum geht auch diese Folie. Ja, wenn wir mehrere Tabellen R, S und E in unserer Anfrage irgendwie verknüpfen, dann bedeutet das typischerweise, da gibt es Join-Bedingungen und die müssen wir entweder explizit in der Where-Klausel oder mit Join-On und dann kommt die Bedingung oder implizit über Natural Join, dieses Schlüsselwort, müssen wir die halt angeben. Wenn wir die nicht angeben, das System ist doof, das macht immer genau das, was wir hinschreiben und nicht das, was wir eigentlich gemeint haben. Das kennen wir ja aus jeder Programmierschnittstelle und das ist halt bei SQL nicht anders. Wenn wir das so hinschreiben, mit dieser komma-getrennten Liste in der From-Klausel, dann bürden wir uns selbst sozusagen eine Menge von Zusatzaufwand oder Erinnerungsaufwand auf, indem wir nämlich uns selbst dauernd daran erinnern müssen, in der Where-Klausel nur ja keinen Teil dieser vielen Join-Bedingungen zu vergessen. Und die Join-Bedingungen können wie etwa, wenn wir Resultate und Exercises miteinander verknüpfen über Natural Join, dann geht dieser Natural Join, weil die Exercises-Tabelle einen zusammengesetzten Primärschlüssel hat, Category Exercise Number. Es gibt eine Übungsaufgabe 1 und es gibt eine davon verschiedene Midterm- oder Final-Exam-Aufgabe 1, weil diese Aufgabennummern eben kategoriespezifisch vergeben wurden. Haben wir natürlich hier extra so gemacht, damit es ein bisschen komplexer wird. Also Join-Bedingungen sind nicht notwendigerweise immer nur der Vergleich zwischen einem Attribut auf beiden Seiten, sondern kann eben größer werden, diese Join-Bedingungen. Umso mehr erspart es uns, wenn wir Natural Join hinschreiben können, sofern der denn gemeint ist. Okay, das ist etwas, das, ja, die Folie hätte ich jetzt auch überspringen können. Die stammt nämlich aus der Zeit, als wir die Algebra noch vor SQL im Detail besprochen haben. Und da haben wir dann gemerkt, dass es neben diesem Join, den wir jetzt besprochen haben, noch eine ganze Reihe weiterer Join-artiger Operationen gibt. Und die sind mittlerweile auch alle in SQL sozusagen als Schlüsselwörter verfügbar, mit Ausnahme von diesem sogenannten Semi-Join. Ich gehe jetzt mal nicht weiter darauf ein, was diese hier alle bedeuten. Das ist sozusagen jetzt diese Obligation in meinem Hinterkopf, irgendwann zu geeigneter Zeit darauf wieder zurückzukommen. Das ist aber noch lange hin, erst wenn wir die Algebra im Detail uns angeschaut haben und sehen, dass es nicht nur den Natural Join gibt oder den Join mit on irgendeine frei formulierte Bedingung, sondern noch ein paar Varianten mehr. Und dann denke ich hoffentlich dran und zeige diese Folie nochmal und so sieht es in SQL aus. Also für den Augenblick einfach ignorieren diese Folie. Diese Join-Bedingung, wie jetzt schon wiederholt gesagt, man kann die Join-Bedingung über die Verwendung dieses Schlüsselworts Natural Join formulieren, dann ist sie implizit da. Alle auf beiden Seiten vorhandenen Attribute werden paarweise auf Gleichheit miteinander verglichen. Man kann sie über Join, also R, Join S, On und dann kommt die Condition, konkret in der Syntax eingeklammert, in runden Klammern in SQL, dann schreibt man sie halt explizit hin, aber nicht als Teil der Where-Klausel. Das hilft uns, uns selbst klarer zu machen, hier brauche ich eine Join-Bedingung und da unten schreibe ich die zusätzlichen Such-Selektionsbedingungen hin. Hilft uns, die Join-Bedingungen nicht zu vergessen. Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten mehr, über die wir jetzt auch uns nicht weiter auseinandersetzen wollen. Und damit ist die Zeit schon um. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Leider nicht am nächsten Dienstag.